Schön, dass ihr beim Podcast von Legal Truffles dabei seid. Wir machen Next-Gen-Lawyers und Next-Gen-Law-Firms für euch hör- und sichtbar. Ich bin Jana Saiz-Garcia, die Gründerin von Legal Truffles, der ersten Personalberatung für Legal Recruiting mit Fokus auf New Work Consulting. Hallo alle zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Legal Truffles Podcast. Heute mal wieder mit einer Deep Dive Folge und zwar auch zum Thema Vereinbarkeit von Karriere und Privatleben in der Anwaltschaft. Und ich freue mich wahnsinnig, Christina Dillenburg zu Gast zu haben heute. Und zwar haben wir uns das Thema Selbstständigkeit als Rechtsanwältin, Freiheit, Flucht oder Härteprobe ausgesucht. Hallo Christina.
Hallo Jana.
Freut mich sehr, dass du da bist.
Ich freue mich auch.
Christina ist mir empfohlen worden, und zwar von Cornel Potthas, der in Folge 13 als Vater in Teilzeit in der Partnerschaft bei mir zu Gast war. Und er hat auch als Mann, Jurist und Vater die Broschüre Kanzlei und Kind, klar geht das, gelesen und sie als sehr, sehr wertvoll erachtet und somit eindeutig sich für Christina als Gast ausgesprochen. Christina, du bist Juristin mit einer eigenen Kanzlei, Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Anwältin des Deutschen Anwaltsvereins und widmest dich in deinem Amt insbesondere dem Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Was hat dich persönlich dazu bewogen, diese aktive Rolle zu übernehmen?
Ja, was soll ich dazu sagen? Also natürlich meine persönliche Geschichte hat mich dazu bewogen, denn es war schon so, ich habe angefangen in einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und bin dann in Elternzeit gegangen und habe dann überlegt, so, bin ja eigentlich Anwältin und die Arbeitszeit in der Wirtschaftsprüfung waren jetzt auch schon teilweise recht heftig. Dann überlegt, okay, wie könnte ich es anders machen? Ich bin ja Anwältin, dann lasse ich mich zu. Und dann habe ich halt gemerkt, dass es nicht ganz einfach ist. Ich meine, man muss bedenken, das ist bei mir alles schon ein bisschen länger her, dass ich mich selbstständig gemacht habe. Das sind jetzt über 25 Jahre. Da waren die Zeiten jetzt ein bisschen anders. Ich habe halt gemerkt, es ist nicht so einfach, aber es ist gut. Und die Schwachpunkte, die ich identifiziert habe, die wollte ich gerne angehen und am liebsten eben in einem Verband. Und da hat sich die Arbeitsgemeinschaft Anwältinnen angeboten. Sie ist ja im Deutschen Anwaltverein und wir kümmern uns eben um diese Themen, um Frauenthemen, Sichtbarkeit von Frauen, Vereinbarkeit. Und mir war es einfach wichtig, da mitzugestalten und da zu gucken, was könnte man machen, was könnte man dann so ein bisschen putschen. Und das war der Grund des Ganzen.
Aus eurer Broschüre habe ich für das Interview ein paar, ja, ich sag mal, Zitate herausgegriffen oder interessante Fakten, vielleicht auch denkwürdige Fakten. Und zwar, einer davon ist, jede fünfte Anwältin steigt zwischen 30 und 39 Jahren aus dem Beruf aus. Nicht, weil der Job sie nicht mehr interessiert, sondern weil das System sie nicht mehr hält. Wie würdest du Selbstständigkeit als Rechtsanwalt in einem Satz beschreiben?
Ja, ich würde sagen, du hattest ja auch geschrieben, eben war ja der Ansatz Freiheit, Flucht oder Härteprobe. Ich würde sagen Freiheit. Also es ist schon die Selbstständigkeit als Anwältin gibt einem einfach viele Möglichkeiten, die man als angestellte Anwältin eben nicht hat. Und wenn man als Anwältin anfängt, angestellt, ist es so, dass man dann in Elternzeit geht, man kommt zurück und man merkt, es funktioniert nicht mehr so gut. Die Strukturen passen nicht mehr so ganz. Und dann hört man auf. Wenn es gut läuft, wird man selbstständig, macht man sich selbstständig. Viele gehen aber dann in die Justiz oder in Unternehmen, weil da doch bessere Voraussetzungen sind für die Vereinbarkeit, ne? Und das fände ich eben schade. Wir wollen als Arbeitsgemeinschaft ja dafür Sorge tragen, dass die Frauen in der Anwaltschaft bleiben und weiter tätig sind, denn es ist einfach wichtig, denn die niedergelassene Anwaltschaft, die geht zurück und wir sind auch auf die Frauen angewiesen. Mhm. Wenn wir einfach wollen, dass weiter Anwälte am Markt sind, dann brauchen wir die Frauen, ganz einfach. Und deswegen habe ich gesagt, wir machen das und versuchen den Frauen zu zeigen, dass es gut klappt. Und dass es gut klappt, wenn man selbstständig ist. Man ist sein eigener Chef. Das ist wirklich ein Fund, mit dem man wuchern kann.
Wir haben uns in unseren Vorgesprächen auf zwei Szenarien mal geeinigt, um die mal herauszupicken und mal durchzuspielen, an welcher Stelle in der eigenen Karriere eine Selbstständigkeit in Frage kommen könnte und was das auch bedeutet, zu diesem Zeitpunkt in die Selbstständigkeit als Anwältin zu gehen. Das erste Szenario ist die Selbstständigkeit direkt nach dem zweiten Staatsexamen. Und 56% der Referendarinnen sind Frauen. Trotzdem passt die klassische Kanzleilaufbahn für viele nicht zum Leben, das sie selbst führen wollen. Wer geht denn direkt nach dem Examen in die Selbstständigkeit und warum? Ist das Mut, Pragmatismus oder Mangel an Alternativen? Wie siehst du das?
Also es ist so, wir selber haben jetzt keine Umfragen dazu gemacht, also keine richtigen. Dazu muss ich verweisen auf Kilian, also Matthias Kilian, der ist im Soldan-Institut, der macht richtige Studien dazu jedes Jahr. Und es gibt eine junge Anwältestudie und da hat er sich genau mit diesem Thema beschäftigt, wie das ist mit der Selbstständigkeit direkt nach dem zweiten Staatsexamen. Früher war das so, dass das tatsächlich Mangelalternative war. Also es gab so Zeiten, wo man gesagt hat, ja, okay, ich finde jetzt keinen Job, ich mache mich eben selbstständig, mache mir das Kanzleischild an die Wand. Das ist nicht mehr so. Also die Leute, die das machen wollen, die machen wirklich ganz bewusst, weil sie auch die Vorteile schätzen des Ganzen. Also wer dazu wirklich Zahlen konkret haben will, dem sei diese Studie ans Herz gelegt. Die findet man im Internet, ne, unter dem Namen Kilian. Und im Anwaltsblatt ist die auch veröffentlicht. Da
ich verlinke das auch gerne nochmal.
Genau, also da steht ganz viel dazu. Und die Motive für die Kanzleigründung sind wirklich bei den meisten Wunsch nach beruflicher Selbstständigkeit. Einfach, das ist ein Unternehmertyp, der möchte das eben machen. Und für viele ist es aber auch die Hoffnung auf eine bessere Vereinbarkeit. Die machen sich auch mit dem Grund selbstständig. Also das sind auch so die Themen, was er auch noch rausgefunden hat, ist größere Autonomie bei der Auswahl an Mandanten oder fachliche Spezialisierung, bessere Verdienstmöglichkeiten. Das sind auch, das ist auch ein großes Thema. 53% haben das aufgeführt und also 28% sagten schlechte Erfahrungen als Angestellte. Also gut, das ist natürlich, wenn man sich direkt nach dem zweiten Examen selbstständig macht, eher da nicht
noch gegeben. Weniger, ja.
Nicht angestellt tätig, aber man hat ja doch ein bisschen Luft geschnuppert. Ne? Im Referendariat muss man ja seine Station auch beim Anwalt machen. Da sieht man ja, wie es da laufen kann. Und es kann natürlich auch sein, dass es auch abschreckt. Also, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ne? Obwohl, genau. Also im Moment würde ich sagen, es ist eher Mut und einfach dieses Wollen. Ne? Ich möchte das selbstständig machen. Und unser Beruf bietet ja auch die Möglichkeit dazu.
Was sind denn die größten Hürden für Berufseinsteigerinnen ohne Netzwerk und Mandantenstamm, die dann auftauchen können zu dem Zeitpunkt?
Ja, natürlich ist es schwierig am Anfang. Netzwerk ist so eine Sache, da kann man aktiv gegensteuern. Man kann sich wirklich von früh schon so ein Netzwerk aufbauen. Da gibt es wirklich inzwischen, es gibt im Anwaltverein, es gibt das Forum Junge Anwaltschaft, da kann man sich wirklich das Netzwerk holen, da kann man sich wirklich informieren. Es gibt uns als Arbeitsgemeinschaft. Gut, der Mandantenstamm muss natürlich erst aufgebaut werden, das ist richtig, aber dafür sollte man keine Angst haben. Also im Moment ist es wirklich so, dass die Menschen, die suchen dringend Anwälte, die sich auch vertreten, denn die Zahl der niedergelassenen Anwaltschaft, die geht zurück. Und das ist wirklich ein Problem, gerade auf dem platten Land, ne, in den ländlichen Gebieten, die finden keine Anwälte mehr, die sie vertreten. Und das ist natürlich dramatisch, ne, denn wie will man sein Recht denn sonst durchsetzen? Und deswegen ist es, also davor sollte man keine Angst haben.
Ja.
Man braucht Mut, also man braucht schon Mut, ne, natürlich, man braucht einen Gründungskredit im Zweifel. Aber inzwischen ist es ja so, dass durch die KI so viele Möglichkeiten bestehen, dass man sich Personal spart oder sowas, dass die Kosten am Anfang gar nicht so hoch sind für eine Kanzleigründung.
Ne? Spannend, also dass du das einbringst, ja. Ja.
Also man muss sich informieren, natürlich, aber man muss es aushalten können, man muss sich dessen bewusst sein, aber es ist eigentlich auch klar, es geht vorwärts. Man muss, es ist halt eine kleine Durchstrecke am Anfang vielleicht.
Und der DRV bietet sicherlich auch Unterstützung darin, erste Anlaufstellen, natürlich das Netzwerk zu knöpfen.
Genau, also wie gesagt, es gibt das Forum Junge Anwaltschaft, die sind da sehr aktiv, die machen auch immer so Starting Days und irgendwie
Young
auch
Lawyers vor Ort, Camp.
Young Lawyers Camp, genau. Auch vor Ort. Die haben natürlich auch immer die Regionalbeauftragten vor Ort, also an die kann man sich immer wenden. Wir bieten als Arbeitsgemeinschaft Anwältinnen, wir bieten auch Mentoring-Programme an für junge Anwältinnen, die sich niederlassen wollen, die Fragen haben. Und ich kann wirklich nur dazu ermutigen, das zu nutzen. Diese Netzwerke, diese Mentoring-Programme, auf jeden Fall. Ne? Also man sollte keine Angst haben vor der Selbstständigkeit, klasse, auch wenn sie vielleicht am Anfang etwas einschüchternd wirkt, ne? Weil man sich um alles selber kümmern muss. Aber
das ist ermutigend, auf jeden Fall. Also ihr seid nicht alleine. Auch wenn ihr euch direkt nach dem zweiten Staatsexamen dazu entschließt. Und es gibt auch wirklich viele wunderbare Beispiele von Frauen, die das geschafft haben.
Auf jeden Fall.
Wenn wir mal weiterdenken, Szenario 2. Wir haben das Szenario, wenn man aus der Kanzlei oder dem Unternehmen aussteigt und sich dann selbstständig macht. Viele Anwältinnen verlassen eine Festanstellung nicht, weil sie scheitern, sondern weil die Strukturen nicht mehr oder nicht zu ihrem Familienleben passen. Was sind aus deiner Perspektive die häufigsten Auslöser für diesen Schritt? Ist es eher Aufbruch oder Aufgeben?
Ja, das kann man so. Also es ist Aufgeben würde ich das jetzt überhaupt nicht nennen. Es ist eher,
das ist gut,
wenn dann eher Aufbruch tatsächlich. Also Aufgeben, nee, das sehe ich jetzt nicht so, sondern es ist einfach ja, es ist einfach so, jetzt passt es nicht mehr. Ich merke jetzt, es funktioniert nicht mehr für mich. Ich gucke mich nach was anderem um. Ne? Und es ist ja tatsächlich so, dass viele, die kommen zurück und die merken, in der Kanzlei, die Strukturen passen nicht mehr für mich. Ne? Also sie merken auch leider, dass sie auf dem Abstellgleis leiden. Denn viele kommen in Teilzeit zurück, die möchten an Teilzeit arbeiten und die kriegen einfach nicht mehr die guten Mandate, die sie vorher hatten. Die bekommen andere Arbeit, die denen nicht mehr das Spaß macht und dann merken sie halt, das passt hier nicht mehr für mich und dann gehen sie halt, obwohl das manchmal vielleicht auch ein bisschen zu früh ist, man sollte erstmal vielleicht auch das Gespräch suchen in der Kanzlei selber, ob man da nicht doch irgendwie was ändern kann. Also
das kann ich auch bestätigen aus meiner Perspektive. Viele resignieren innerlich oder kündigen innerlich und gehen zu früh, ohne ein Wort gesprochen zu haben.
Ja. Genau, und das sollte man nicht tun. Man sollte erstmal versuchen, innerhalb das zu klären. Vielleicht gibt es ja andere Möglichkeiten. Wenn man dann merkt, man kommt nicht weiter, dann sollte man gehen. Ne? Und dazu gibt es wirklich auch viele Möglichkeiten, was man machen kann. Aber man sollte es erstmal probieren, wenn man das denn möchte. Ne? Wenn man sagt, okay, das passt dir für mich überhaupt nicht mehr. Und ich möchte das nicht mehr oder dann eben nicht. Ne? Aber wenn man eigentlich im Großen und Ganzen da gerne war, in diesem Unternehmen, in der Kanzlei, und dann sollte man es probieren und sprechen. Also sprechen hilft immer.
Absolut. Kommunikation. Und in der anderen Variante bietet es halt wirklich die Aufbruchsstimmung, sich die Strukturen zu schaffen, die man selber benötigt, ne? Und das zusammen im Einklang mit seinem Privatleben auch zu bringen.
Auf jeden Fall. Das ist genau der Punkt, den wir haben. Wir haben keinen Chef mehr, der uns im Nacken hängt, sondern man ist wirklich frei, wie man seine Arbeit gestaltet, wann man sie macht. Natürlich, man hat die Mandanten, man hat das Gericht, das darf man nicht vergessen. Aber nichtsdestotrotz ist man sein eigener Herr und kann das selbst entscheiden, wann man arbeitet.
Du hast beide Welten durch, Christina. Was nimmt man aus einer Festanstellung mit? Und was muss man auf jeden Fall neu lernen bei dieser Umstellung?
Was man natürlich mitnimmt, ist die fachliche Arbeit. Ne? Also man weiß ja, wie es geht. Den fachlichen Inhalt, den nimmt man mit. Man nimmt natürlich trotzdem noch Verbindungen mit. Man nimmt Erfahrungen mit. Was man lernen muss, ist natürlich die Struktur. Wie baue ich meine eigene Kanzlei auf? Was ist da zu beachten? Buchhaltung nicht zu vergessen. Kanzleimanagement, aber da gibt es auch viel, was man sich heutzutage aneignen kann, wo man sich informieren kann. Also das daran sollte man es nicht scheitern lassen. Aber man braucht ein bisschen eine Struktur.
Mhm.
Also die braucht man schon. Man muss das selber können. Wenn man jetzt alles abgenommen kommen möchte, funktioniert es halt nicht.
Mhm.
Also man kann natürlich auch versuchen, vielleicht nicht komplett selbstständig alleine. Man kann ja auch versuchen, vielleicht eine bestehende eine Kanzlei zu übernehmen. Dann hat man ja gewisse Strukturen, die man machen, die man, wo man reinkommt und wo schon einiges vorgegeben ist. Das kann man natürlich dann machen. Also es gibt viele Möglichkeiten. Wir hatten jetzt gerade auf dem DAT ein Thema selbstständig beziehungsweise eine Kanzleiübernahme durch Kanzleiübernahme. Das ist ja auch
ein spannendes Feld. Ja, ja. Ne?
Und also da hatten wir auch zwei Kolleginnen mit auf dem Panel, die von ihren Erfahrungen berichtet haben und die sagten, ja, es wäre nicht einfach gewesen, es hätte ein paar Fallstricke gegeben, aber letztlich jetzt, wo es durch ist,
ja,
ist es super. Also die waren jetzt beide total begeistert und sind total zufrieden. Also sie meinten aber, man muss halt irgendwie gucken, eine Kanzleiübernahme. Aber das sagt ja zum Beispiel Kilian, wenn man sich das durchliest. Er sagt auch, da sind auch die höheren Umsätze nachher zu erwarten durch sowas. Ne?
Mhm.
Also da muss man gucken, man muss für sich dann den Weg finden. Aber wie gesagt, es gibt viele Möglichkeiten.
Ja, das lässt doch auch sehr, sehr positiv hoffen. Und vor allen Dingen der Aspekt der Kanzleiübernahme, wenn das passt zu den eigenen fachlichen Ausrichtungen, zur Nische, die man besetzen möchte oder auch weiterentwickeln möchte, bietet das ja eine gewisse Starthilfe, auch im Mandantenstamm.
Auf jeden Fall, der Mandantenstamm, der ist natürlich dann da, ne? Den braucht man sich nicht neu suchen. Nur man sollte halt keine Angst haben, einen neuen Mandantenstamm aufzubauen. Denn die Mandanten kommen tatsächlich, die kommen. Achso, was mir jetzt noch einfällt zu der Kanzleiübernahme. Früher war es ja üblich, dass man dem alten Kanzleiinhaber irgendwie dafür eine Ablöse bezahlt oder wie auch immer einen Preis. Das ist inzwischen tatsächlich nicht mehr so üblich. Ne? Also da ist
eigentlich eine spannende Info.
Also ich hatte gerade eine Kollegin, Vorsitzende vom Anwaltverein Speyer, die erzählte, die suchen zum Beispiel händeringend Nachfolger für Kanzleien und die würden da auch kein Geld sozusagen haben wollen, sondern die wären froh, wenn die jemanden haben, an dem die ihre Mandate übergeben können. Denn die Leute, die bestehende Mandantschaft, die will natürlich auch weiter betreut werden.
Ja.
Und die sind dann froh, wenn sie jemanden finden. Also das ist natürlich auch noch eine gute Möglichkeit.
Absolut. Und hier helfen dann natürlich auch noch die Netzwerke. Also wer sich aus der Region jetzt angesprochen fühlt und vielleicht überlegt, diesen Schritt zu gehen, bitte einfach an Christina wenden. Sie vernetzt da gerne und gibt dann auch entsprechende Kontaktdaten raus. Wir haben uns noch ein drittes Szenario überlegt, und zwar die Selbstständigkeit aus der Elternzeit heraus. Wenn eine Juristin in der Elternzeit ist und es vorher vielleicht schon Überlegungen gab, ob sich das so weiter fortführt. Wie ist mein Weg in der Kanzlei? Habe ich überhaupt die Möglichkeiten, die ich mir erhofft habe? Oder kann ich mich auch so profilieren, wie ich es gerne wollte? Und in der Elternzeit ein bisschen zum Nachdenken kommt, mal einen Schritt zurücktritt und trotz großer Herausforderungen durch den Nachwuchs aber zu dem Schluss kommt, ich schließe meine Rückkehr in die bisherige Kanzlei aus. Wie kann man sich denn da den Einstieg in die Selbstständigkeit vorstellen? Wie häufig ist dieser Weg tatsächlich erzwungen oder auch frei? Was denkst du?
Ja, also nochmals, wir haben jetzt ja unsere Broschüre gesagt, da haben wir ja so ein bisschen gefragt und tatsächlich waren da einige dabei, die das genauso gemacht haben, die in der Elternzeit für sich entschieden haben, ich gehe nicht mehr zurück, ich mache mich selbstständig. Also wie gesagt, richtige Studienzahlen, konkrete können wir jetzt nicht liefern, aber es passiert tatsächlich oft. Und dann ist es natürlich gut, wenn man die Elternzeit nutzt, um sich vorzubereiten auf die Selbstständigkeit, um schon mal ein bisschen zu schnuppern, sich umzuhören, wie könnte es funktionieren. Ich meine, der optimale Weg ist natürlich, wenn man, wenn der Partner zum Beispiel eine Festanstellung hat und man als Selbstständige dann starten kann, ohne Angst zu haben, dass man jetzt vor dem Nichts steht sozusagen, dass erstmal nichts kommt oder so. Ja, das funktioniert natürlich sehr gut und daraus baut man sich dann was auf und es funktioniert nachher. Ne? Es funktioniert tatsächlich und ja, also erzwungene Entscheidung sehe ich jetzt nicht, aber man Es ist, wie gesagt, das passiert oft und die Kolleginnen und auch die Kollegen, das hatten wir ja auch, wie gesagt, unsere Broschüre sind ja auch Einzelinterviews drin mit Kolleginnen und Kollegen, die so ein bisschen ihren Weg beschreiben, so als Role Model. Das sollte man sich einfach mal durchlesen und da findet sich, glaube ich, auch jemand immer mal wieder und kann das für sich auch als Möglichkeit nehmen, ne, von den Erfahrungen zu profitieren und zu schauen, wie könnte ich es machen und passt das so für mich.
Und dieses Gefühl zu haben, okay, ich bin da nicht alleine unterwegs, es gibt noch andere, die diesen Weg gegangen sind. Genau, Role Model Charakter, wie du gesagt hast. Was denkst du denn, sind die größten Hürden, um den Alltag in der eigenen Kanzlei mit Kind zu meistern?
Tatsächlich die Kinderbetreuung. Also das ist wirklich ein Punkt, der muss geregelt sein. Also inzwischen ist es schon so, dass man das Kind auch bei Gericht mitnehmen kann. Also die Richter inzwischen, die haben, das ist okay, das kann man machen. Also die sehen das sogar lieber, dass man das Kind mitnimmt, als dass die einen Termin verschieben würden, Gerichtstermin oder so. Ja, also weil die dann ihre Arbeit machen können. Es gibt inzwischen auch Videoverhandlungen, die Möglichkeit gibt es halt auch. Aber ich meine, let's face it, ich meine, jeder, der ein Kind hat, weiß, wie es ist, wenn man noch das Kind dabei hat, man kann sich nicht wirklich konzentrieren. Ne? Also das mag ja sein, wenn das Kind vielleicht noch ganz klein ist und irgendwie schläft, dann geht es halt noch, man ist trotzdem nicht, man guckt halt immer. So, und deswegen ist eine Betreuung schon immens wichtig, das muss irgendwie geregelt sein. Und da gibt es ja auch viele Möglichkeiten, leider auf den Staat kann man da, also ich weiß, es ist nicht in allen Bundesländern gleich, aber ich rede jetzt von Nordrhein-Westfalen, ich sitze hier in Essen, ist es so, dass da sehr viel Ausfall ist in Kindergärten, Personalmangel herrscht und das macht das Ganze natürlich schwer und dann muss man schon gucken, also wenn die Familie helfen kann, umso besser, also das haben wir gerade in unserer Broschüre auch gesehen, dass bei vielen die Familie da einfach eine große Rolle spielt, was die Kinderbetreuung angeht. Also dass es ohne wirklich sehr, sehr schwierig ist. Klar, Au-pair geht auch, ist auch eine Möglichkeit, Kinderfrau, aber das ist natürlich alles mit Geld verbunden, das kostet Geld, das muss man erstmal einholen, wenn man das macht.
Ich durfte ja an einem Lunchtermin eurer AGE teilnehmen. Vielen Dank auch nochmal, dass ich dabei sitzen durfte. Und was ich wirklich, wirklich hilfreich fand, dass die Teilnehmerinnen sehr, sehr praxisnah und hands-on über bestehende Probleme gesprochen haben. Und egal, ob das Frauen waren, deren Kinder schon älter sind oder gerade wirklich noch in dem Alter, wo es sehr, sehr schwierig mit der Kinderbetreuung ist, weil sie noch klein sind und noch gar nicht eigenständig zum Beispiel nach Hause kommen können und sich da vielleicht mal mit einem Buch beschäftigen oder ähnliches. Und da war auch die Rede von Terminvertretungen, wie das halt auch sehr praxisnah gehandelt werden kann. Gibt es da, wirklich mal nur kurz erwähnt, gibt es da ein Netzwerk? Ist das etwas, was man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat, was vielleicht einfach auch ein Punkt ist, wo viele sagen, ja, mein Gott, wie mache ich das denn dann? Ich brauche überhaupt gar nicht in die Selbstständigkeit gehen, weil wer vertritt mich denn dann? Kannst du dazu vielleicht noch mal kurz was sagen, dass das der Punkt so ein bisschen abgeholt wird?
Ja, also es ist tatsächlich so, kurzfristige Terminsverträge zu organisieren, das ist wirklich nicht einfach. Da gibt es jetzt nichts konkret, also gibt es jetzt kein Netz, das muss man sich selbst aufbauen, dieses Netzwerk tatsächlich. Mhm. Und je mehr Anwälte, Anwältinnen man kennt, umso besser ist es da. Ne? Dann kann man mal eben fragen, ob da eben eine Terminsvertretung stattfinden kann. Ja, es mag sein, dass es inzwischen vielleicht auch so Agenturen gibt oder sowas. Ich hatte das zum Beispiel auch mal, dass so eine Anfrage kam, über ich meine, das war so eine Agentur, ich weiß das gar nicht mehr richtig, für so kurzfristige Sachen. Wenn man aber zum Beispiel weiß, dass man längerfristig ausfällt wegen irgendwas, dann gibt es inzwischen die Möglichkeit, sich umzuhören und das lässt sich dann über dieses BEA eigentlich ganz gut einrichten bei den Kammern. Das ist jetzt nicht mehr ganz so schwierig wie früher, ne, dass man da eine Vertretung findet für einen längeren Zeitraum. Das Problem sind die kurzfristigen Vertretungen. Da wird es natürlich schwierig, da kann auch die Kammer auch nicht helfen.
Ja,
also da ist wirklich so ein bisschen das eigene Netzwerk dann gefragt, dass man sich das aufbaut. Und wie gesagt, das Netzwerk ist sowieso das A und O.
Ja,
ne? Deswegen kann ich auch nur ermuntern, sich das aufzubauen, zu Netzwerktreffen zu gehen. Ich weiß, das ist auch nicht immer einfach mit Kindern. Aber das ist schon ein großes Thema und das muss man noch haben. Aber ich meine, es ist schon so, als Anwalt, Anwältin, das Berufsfeld ist ja so vielfältig, dass man ja sich als Anwältin ja auf Sachen spezialisieren kann, wo jetzt man gar nicht so viele Gerichtstermine hat. Ne? Wo man wirklich mehr so in die Beratung geht zum Beispiel. Dann hat man ja gar nicht so die Gerichtstermine. Und dann mit den Mandanten, die Termine kann man ja eher schieben. So ein Gerichtstermin, da sieht es natürlich anders aus. Also ich kann auch dazu ermutigen, wirklich sich die Rechtsgebiete genau zu gucken, was man machen möchte. Natürlich, die meisten machen Familienrecht, die Klassiker. Aber das muss nicht sein. Also es gibt wirklich so viel, was man machen kann. Ich mache zum Beispiel Insolvenzrecht. Ich mache ganz viel Beratung. Also da gibt es wirklich auch Nischen. Und ich kann dazu ermutigen, geht auch mal da rein. Guckt euch das an. Ist das was für mich? Ne? Es muss nicht jeder Familienrecht machen oder Verkehrsrecht oder Arbeitsrecht. Ne? Also das Berufsfeld ist so vielfältig, des Anwalts, der Anwältin, dass man das sich genau anschauen sollte und gucken könnte, was könnte für mich passen? Ne? Gerade zum Beispiel während der Zeit, wo meine Kinder noch klein sind, gehe ich vielleicht wirklich mehr in die Beratung rein oder versuche meinen Schwerpunkt so ein bisschen zu verlagern. Und das Schöne am Anwaltsberuf ist, den kann man ja wirklich ganz lange noch machen. Ne? Also auch wenn die Kinder groß sind, kann man ja durchaus dann wieder umswitchen, so ein bisschen in die andere Richtung gehen. Aber ich kann dann auch nur dazu raten, sich auch ein bisschen umzugucken, ne? nach den Feldern. Nach den Tätigkeitsgebieten, die man da macht, und sich vielleicht auch was auszusuchen, wo man eben nicht so viele Gerichtstermine hat, also so Präsenztermine oder gerade diese einstweiligen Sachen, die halt da nicht stattfinden auf diesem Gebiet. Und da muss man einfach gucken.
Und der Vorteil ist ja wirklich, egal ob ich Mandanten als Einzel- oder Privatpersonen habe oder ob es tatsächlich Unternehmen sind oder Institutionen. Es lässt sich mittlerweile ja so viel über Online-Meetings abdecken, dass man ja wirklich, also ich glaube, das hat ja in allen Branchen und auch in der Juristerei dazu geführt, dass nur noch wenige Präsenztermine vor Ort erforderlich sind.
Das ist das Gute an Corona.
Das ist geblieben.
Tatsächlich diese Online-Sachen, hat wirklich einen riesen Push gegeben. Natürlich in vielen, gerade in Unternehmen, sehen wir jetzt wieder so ein Rollback, wo sie die Leute wieder zurückhaben wollen an den Schreibtisch. Aber in unserem Gebiet, muss ich sagen, hat sich da viel getan und es ist viel, viel mehr möglich. Und wie gesagt, auch durch die KI ist auch viel Arbeit weggefallen. Also es wird einfacher.
Ja, absolut. Gerade auch Routineaufgaben, die man mit KI gut auslagern kann. Christina, vielen Dank, dass du diese drei Szenarien mal durchgespielt hast und so viele wertvolle Inputs dazu gegeben hast, die wirklich hilfreich sind für diejenigen, die an den verschiedenen Phasen stehen und sich vielleicht überlegen, ob sie in die Selbstständigkeit zu gehen. Wenn man jetzt auf deine Zeit beim DRV und in der AGE Anwältin schaut, was waren denn eure Erfolge, die ihr bisher in puncto Vereinbarkeit erzielen konntet?
Ja, also ich muss sagen, also verbandsintern haben wir immer schon dafür gesorgt, dass wir Frauen sichtbarer machen wollen. Auch denn bis jetzt war es schon so, dass so an den zentralen Stellen doch meistens Männer saßen und wir haben dafür gesorgt, dass die Quoten erhöht werden. Also es war schon so, dass es zum Beispiel jetzt eine Hauptgeschäftsführerin gibt, die erste Frau, die gab es vorher nicht. Wir hatten bis vor kurzem eine Präsidentin, die jetzt natürlich turnusmäßig wieder abgelöst worden ist. Aber das hatten wir schon. Es gibt einen Genderbericht, wo genauso Monitoring stattfindet, wie viele Frauen als Vorsitzende sind in den Arbeitsgemeinschaften. Zum Beispiel die Arbeitsgemeinschaften, die machen ja auch Fortbildungsveranstaltungen. Und da ist es so, dass bei den Fortbildungsveranstaltungen sehr oft auch Männer nur vorne sitzen. Und wir wollen erreichen, dass auch Frauen vorne sitzen. Und da wird eben auch geguckt, wie ist da die Quote, und wenn die Quote sehr niedrig ist, sorgen wir auch dafür, dass diese erhöht wird, indem wir aktiv Frauen auch vorschlagen, die auf dem Rechtsgebiet Firmen sind, und dann eben einen Vortrag halten könnten zu den bestimmten Themen. Ne? Also das ist auch nochmal so ein Ding. Also das sind so Erfolge, die wir intern im Anwaltverein erreichen konnten. Mhm.
Sehr, sehr gut. Und das sind auch wichtige Punkte, die für den einen oder anderen oder die eine vielleicht noch nicht als die ganz großen, aber sie sind sehr groß, wenn man die Historie betrachtet. Und das ist ins Rollen gebracht und das ist weitergebracht und weit und wird weitergedacht. Du hattest kurz erwähnt, dass auf dem diesjährigen Deutschen Anwaltstag auch das Thema Übernahme oder Nachlassregelung von Kanzleien waren. Gab es da noch etwas, was du noch ergänzen möchtest oder was du speziell auch vom diesjährigen DAT mitgenommen hast in puncto Vereinbarkeit?
Also wir hatten jetzt mehrere Themen zum Thema, also mehrere Veranstaltungen zum Thema Vereinbarkeit auf dem DAT. Ne? Wir haben ja, wir als Arbeitsgemeinschaft Anwältinnen, wir haben ja auch mal unsere Veranstaltungen. Wir haben auf dem DAT Veranstaltungen zu dem Thema Vereinbarkeit, die mal so ein bisschen so einen unterschiedlichen Schwerpunkt haben. Diesmal hatten wir eben Kanzleinachfolge als ein Thema und auch ein Thema war die gläserne Decke, Rollback in Anwaltskanzleien, wie das ist auf Partnerebene mit den Frauen. Die, das ist ja leider auch sehr, sehr wenig und da wollen wir auch dafür sorgen, dass da verstärkt Frauen auf Partnerebene erscheinen, gerade in den Großkanzleien. Da war ja Cornel Potthast, hat ja in Teilzeit, war ja führend in seiner Kanzlei und Teilzeit als Partner ist wirklich noch so ein Thema, das hat sich noch nicht durchgesetzt. Also das wollen wir nach wie vor forcieren und da haben wir auch einen Lunch dazu, dieses Jahr findet dazu statt. Da sage ich nachher vielleicht nochmal was dazu.
Gerne.
Und auf jeden Fall der DAT dieses Jahr in Freiburg Anfang Juni, das war wirklich eine tolle Veranstaltung. Es waren sehr, sehr viele junge Anwältinnen und Anwälte da.
Es finden, das heißt, da bewegt sich auch weiter da was, dass durchgemischt wird, ja.
Genau, und der DAV, der reagiert auch darauf. Wir wollen natürlich auch die Jungen direkt daran führen an die, an, an den Anwaltsberuf, denn, hatte ich ja eben schon gesagt, die niedergelassene Anwaltschaft, die geht zurück. Mhm. Und, das ist wirklich schade und das ist auch eine Gefahr für die Demokratie letztlich. Denn wenn wir keinen mehr haben, der unsere Rechte vertritt, wer soll es machen? Mhm. Ja? Und, deswegen ist es wichtig, dass gerade junge Kolleginnen und Kollegen auch schon Studentinnen und Studenten teilnehmen und einfach sich vernetzen und einfach sehen, wie ist das eigentlich als Anwalt? Was gibt's da alles? Und wir haben durchweg positive Feedbacks bekommen von den ganzen jungen Kolleginnen und jungen Kollegen. Und viele, gerade nach dieser Veranstaltung mit dem mit der Kanzleinachfolge, waren wirklich so bestärkt da drin. Ach, das ist ja super, doch Anwaltschaft und selbstständig, das ist ja doch toll. Und sein eigener Chef zu sein, das hat auch Vorteile. Und das freut uns natürlich sehr. Also deswegen kann ich sowas nur ans Herz legen, den Anwaltstag zu besuchen oder auch unsere eigenen Veranstaltungen. Wir haben unsere Herbsttagung, findet dieses Jahr in Frankfurt statt, Ende September.
Thema verlinke ich alles. Genau, verlinke ich in den Shownotes mit, den, ja. mit dem Link zur Seite und zu den Veranstaltungen nochmal. Da könnt ihr dann auf jeden Fall auch alles aufrufen. Das sind super Ergänzungen. Ja. Genau. Was würdest du denn, wenn wir das mal so alles Revue passieren lassen, einer Anwältin sagen wirklich, die den Schritt in die Selbstständigkeit wagen will und vielleicht noch Angst davor hat?
Ja, die sollte sich auf jeden Fall bei der Arbeitsgemeinschaft Anwältinnen melden. Wir haben unser Mentoring-Programm genau für sowas. Da kann sie sich vernetzen. Wir matchen sie dann mit einer Kollegin aus ihrer Umgebung oder auch, wenn sie sagt, nee, also ich möchte es aber gern zu dem Rechtsgebiet jemanden haben. Das geht ja auch alles online. Also wir sind da sehr flexibel. Sie kann sich an das Forum wenden. Sie sollte sich auf jeden Fall informieren und Studien lesen. Wie gesagt, die Studie von Kilian gerade zur Selbstständigkeit ist ja wirklich sehr mutmachend. Ne? Denn er sagt, also das ist so Fazit nach dem Motto, die wirtschaftliche Entwicklung ist wirklich positiv letztlich, ne? Also viel positiver, als die das am Anfang angenommen haben. Ne? Es funktioniert tatsächlich und sie sollte keine Angst haben vor dem Ganzen. Man kann sich auf alles vorbereiten, man kann sich in alles einlesen. Man sollte wirklich da Hilfe annehmen vom Anwaltverein, von dem DAV. Und es gibt so viele Anlaufmöglichkeiten und die bitte nutzen. Also wirklich ganz wichtig nutzen. Und dann steht eigentlich eine erfolgreiche Selbstständigkeit nichts mehr im Wege, würde ich sagen.
Das ist ein wirklich schönes Schlussfazit, Christina. Und ich möchte auch noch ergänzen, dass niemand Angst davor haben sollte, jemanden anzusprechen. Egal ob persönlich, egal bei LinkedIn, egal vor Ort oder ähnliches oder auch über drei Ecken, weil jemand noch nicht Kontakt mit der einen Person hat, an die er gerne ran möchte, und Fragen stellen. Einfach fragen, du, mich interessiert das, ich habe dich gesehen, können wir uns mal bitte dazu austauschen, vertraulich. Die wenigsten werden Nein sagen. Ich denke, das kannst du mir auch bestätigen, Christina, weil man einfach daran interessiert ist, aufrichtig Nachwuchskräfte unterstützen zu wollen und auch in ihren Gängen bestärken zu wollen. Und diese Erfahrung mache ich auch immer wieder. Keine Angst haben, einfach auf jemanden zuzugehen. Ja.
Genau.
Also, Christina, letztes Schlussfazit. Selbstständigkeit als Juristin, als Anwältin. Freiheit, Flucht oder Härteprobe?
Also nach dem Ganzen würde ich jetzt mal sagen, Freiheit definitiv.
Freiheit.
Also es ist Freiheit, ja. Es ist
du strahlst
Freiheit.
Dabei.
Das es ist Freiheit, also es ist Selbstverantwortlichkeit. Ne? Das muss man einfach wissen, aber es ist auch Freiheit. Man muss der Typ dafür sein. Und wenn man das mag, dann ist es genau das Richtige.
Das ist schön und das ist bestärkend. Die Christina jetzt nicht sehen können, wir haben uns ja hier im Call, aber sie strahlt wirklich. Und das nach so vielen Jahren der Selbstständigkeit mit Kindern und auch mit dem, was sie natürlich im DAV auch alles mitbekommen hat und nach rechts und links geguckt hat. Also lasst euch nicht davon abschrecken. Nehmt viel aus diesem Podcast mit. Vernetzt euch gerne mit Christina. Schaut euch die AGE Anwältin an. Ich werde verlinken in den Shownotes selbstverständlich die Broschüre, die noch weiterführende Tipps und Verlinkungen hat. Sehr, sehr hilfreich, wirklich quer durch alle Themen vor, während und nach der Elternzeit. Nochmal sehr gerne der Aufruf, in den Terminkalender der AGE Anwältin und des DRVs zu gucken, um die Legal Lunches mitzunehmen. Der nächste steht, glaube ich, direkt am 30.07. an. Die Herbsttagung hast du erwähnt, Christina. Und mit dieser Fülle und dieser Motivation und diesem Schubkraft sage ich herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, trotz deines vollen Kalenders. Ich habe es sehr geschätzt, dich heute im Interview zu haben und sage ein ganz großes Dankeschön.
Ich bedanke mich auch, liebe Jana. Es war mir eine Freude, an dem Podcast teilzunehmen. Und ich hoffe, er hilft den Kolleginnen und den Kollegen.
Ich bin mir sicher, dass er helfen wird, alleine halt zu wissen, man ist damit nicht alleine. Andere haben es auch geschafft, andere befinden sich in der Lage und geht den Weg zusammen und baut euch euer Netzwerk auf. Christina, bis ganz, ganz bald.
Bis dahin. Ich danke dir, Jana. Tschüss.
Tschüss.
Ihr möchtet mehr über Legal Truffles erfahren? Dann besucht unsere Homepage unter www.legaltruffles.de. Folgt uns bei LinkedIn und Instagram und vernetzt euch auch gerne mit mir bei LinkedIn. Lasst uns gerne auch eure Bewertung für diesen Podcast da. Bis zur nächsten Folge mit einem weiteren Legal Truffle. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid.